ARD.
Israel entscheidet über eine Waffenruhe im Libanon.
Wie geht Israel gegen kritische Medien vor? Dazu hören wir gleich einen Bericht unserer Korrespondentin.
Ja, und natürlich schauen wir in die Ukraine. Das Land kommt immer mehr unter Druck. Wir sprechen darüber, was militärisch jetzt passieren soll.
Und Angela Merkel stellt heute Abend ihre Memoiren vor, wie die Ukraine auf ihr Erbe blickt. Darum geht es jetzt auch.
Hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine. Ich bin Milat Kupay, bei mir ist Thomas Kuhlmann aus der Nachrichtenredaktion.
Guten Abend, hallo Milat. Mit viel Krieg und Terror auch heute leider, aber so ist die Weltlage nun mal.
Ja, lass uns starten mit der Lage im Nahen Osten. Ich habe es eingangs gesagt, da könnte es heute noch zu einer Feuerpause kommen zwischen Israel und der Hisbollah.
Ja, genau. Da trifft sich heute Abend Netanjahus Kriegskabinett und das Thema Waffenruhe steht offiziell auf der Tagesordnung. 2 Monate Feuerpause sind im Gespräch. Israels Bodentruppen sollen in dieser Zeit wieder raus aus dem Libanon und die Hisbollah soll gleichzeitig ihre Kämpfer aus diesem besagten Gebiet abziehen.
Ja, das klingt jetzt erstmal nach einer positiven Entwicklung, aber dann kamen Meldungen über neue, wirklich heftige Bombenangriffe auf Beirut.
Ja, es sollen die schwersten seit Kriegsbeginn im Libanon sein, heißt es. Das Zentrum von Beirut wurde getroffen und zwar heftig, wie du schon sagtest. Möglicherweise liegt das daran, dass die Hardliner in der Regierung Netanjahu, also Rechtsextremisten, Siedler, Ultrareligiöse sind ja alle mit dabei, offenbar gar keine Feuerpause wollen. Jan-Christoph Kitzler und die komplizierte Lage vor der Sitzung des Kriegskabinetts.
Ein Waffenstillstand sieht anders aus. Während Israels Luftwaffe weiter vorrückt und weitere Gebäude in der libanesischen Hauptstadt Beirut zerstört hat, sind auch heute wieder Raketen aus dem Libanon auf Israel abgefeuert worden. Und doch sind die israelischen Berichte sehr konkret. Benjamin Netanyahu habe dem Plan prinzipiell zugestimmt. Das Sicherheitskabinett werde ihn beschließen, heißt es aus Regierungskreisen. US-Präsident Biden und Frankreichs Staatspräsident Macron wollen den Waffenstillstand verkünden. Er soll zunächst 60 Tage dauern. Israels Truppen sollen sich in der Zeit aus dem Libanon zurückziehen, ebenso die Hisbollah aus dem Süden. Libanesische Truppen sollen zusammen mit UN-Truppen dort für Sicherheit sorgen. Ein Komitee aus 5 Staaten mit deutscher Beteiligung und unter Führung der USA soll die Waffenruhe überwachen. Eine entmilitarisierte Zone im Süden des Libanon ist der Kern der UN-Resolution 1701 aus dem Jahr 2006, die nie richtig durchgesetzt wurde. Auch deshalb findet Amos Yadlin, der ehemalige Chef des israelischen Militärgeheimdienstes, die Pläne gut. Das ist ein gutes Abkommen. Es löst nicht alle Probleme, aber es bietet eine gute Basis, denn es basiert auf der Resolution 1701. Alle wissen, dass die Resolution 1701 nicht so durchgesetzt wurde, wie es hätte sein müssen. Weder die libanesische Armee noch UNIFIL haben dafür gesorgt. Wir vertrauen ihnen daher nicht und ich hoffe, dass der Staat Israel sein Verständnis der Sicherheit geändert hat. Doch es gibt auch die Hardliner in Israel, die vom totalen Sieg über die Hisbollah sprechen, die seit dem Beginn des Gaza-Kriegs Israel mit Drohnen und Raketen beschießt. Itamar Ben Gvir, der rechtsextreme Minister für nationale Sicherheit, verlangt, dass der Krieg, der im Libanon schon tausende Todesopfer gefordert und hunderttausende Menschen vertrieben hat, nicht aufhört. Er sagte bei der Sitzung seiner Fraktion in der Knesset: Das Abkommen, das mit der Hisbollah geschlossen werden soll, ist ein historischer Fehler des Staates Israel. Wir sind in einer Phase, in der der Hisbollah der Sauerstoff ausgeht, in der sie geschlagen werden kann. Ich richte mich an den Premierminister, wir stoppen nicht. Das habe ich Ihnen auch mit Bezug auf den Gazastreifen gesagt. Und ich sage es Ihnen auch jetzt, begehen Sie nicht den Fehler. Man macht so lange weiter, bis der Feind zerschlagen ist. Es muss ein totaler Sieg her. Gleichzeitig haben Ben-Gvir und andere signalisiert, dass durch einen Waffenstillstand im Libanon Benjamin Netanyahus Regierungskoalition wohl nicht in Gefahr ist.
Wir haben es gehört, der Einfluss der radikalen Kräfte in Israel ist also weiter groß und auch Netanyahu selbst könnte ja ein Problem bekommen, wenn Israel keinen Krieg mehr führt.
Ja, ist ein bisschen in Vergessenheit geraten, denn der Krieg oder die Kriege, muss man ja sagen, Gaza geht ja mit voller Härte auch noch weiter, die bewahren Netanyahu im Moment noch vor seinem Korruptionsprozess.
Und genau das ist jetzt auch wieder passiert. Aufschub für seine Aussage als Angeklagter bis zum 19. Dezember. Das kam eben noch über die Agenturen.
Ja, weil er, so das offizielle Wording seiner Anwälte, weil er keine Zeit habe, sich auf seine Aussage vorzubereiten. Dabei läuft dieser Korruptionsprozess gegen ihn schon seit 4 Jahren. Und auch das fand ich eine spannende Meldung in diesem Zusammenhang aus Israel heute, die einiges aussagt über Netanyahus Koalition. Offenbar gibt es da doch Druck auf kritische Medien, wie die traditionsreiche Zeitung Haaretz, die den Umgang mit den Palästinensern offen als Apartheid bezeichnet hat. Und die Reaktion fasst Bettina Meyer zusammen.
Haaretz gehört in Israel zu den größten Tageszeitungen, die auf Hebräisch und Englisch berichten. Sie blickt auf eine lange Tradition bis vor die Staatsgründung Israels zurück. Einst von einer Berliner Familie gesponsert, hält seit 1937 die israelische Familie Schocken die Hauptanteile an dem Medium, das als linksliberal gilt und durch eine regierungskritische Berichterstattung auffällt. Nun werde sie von der israelischen Regierung für ihre Haltung bestraft. Durch einen Boykott, schreibt das Medium. Den Stein ins Rollen gebracht hatte dieser Kommentar von Haaretz-Verleger Amos Schocken auf einer Medienkonferenz in London.
It doesn't care about imposing a cruel apartheid regime on the Palestinian.
Die Netanyahu-Regierung kümmert es nicht, dass sie der palästinensischen Bevölkerung ein grausames Apartheid-Regime aufdrückt. Sie vernachlässigt den Preis, den beide Seiten zahlen, dafür, dass die Regierung Siedlungen in den besetzten Gebieten verteidigt, während sie palästinensische Freiheitskämpfer bekämpft, die Israel Terroristen nennt.
While fighting the Palestinian freedom fighter that Israel calls terrorists.
Später korrigierte sich Schocken, mit palästinensischen Freiheitskämpfern habe er nicht die Hamas gemeint. Terror müsse bekämpft werden, so der Verleger. Doch der Bogen im belasteten Verhältnis zwischen Zeitung und Regierung ist überspannt. Jede offizielle Behörde sei angewiesen worden, keine Anzeigen mehr bei Haaretz zu schalten. Auch dürfe keine Behörde mit den Journalisten kommunizieren, schreibt die Zeitung. Beobachter gehen aber nicht davon aus, dass Reportern der Zeitung die Regierungsakkreditierung entzogen wird. Dennoch ist die Entscheidung des Regierungskabinetts, Netanyahu selbst soll sie gebilligt haben, eine nie dagewesene Grenzüberschreitung. Die Vereinigung Reporter ohne Grenzen sorgt sich um die Pressefreiheit in Israel im Krieg. Der Zusammenschluss aus Journalisten verurteilte in einer Erklärung die Angriffe des israelischen Premiers und der Regierung auf die Medienfreiheit.
Ja, Bettina Meyer beobachtet das weiter für uns. Hashtag einzige Demokratie im Nahen Osten. Auf die nächste Bundesregierung werden da wohl auch noch einige Fragen zukommen. Ähnlich kompliziert dann wie beim internationalen Haftbefehl gegen Netanyahu wegen Kriegsverbrechen. Thema hatten wir ja auch hier.
Ja, und das ist aber dann Thema in einer nächsten Ausgabe. Das ist ja dann auch sehr umfangreich. Wir müssen jetzt noch über die Ukraine sprechen.
Ja, denn auch da ist von den heftigsten Angriffen seit Kriegsbeginn die Rede heute. Kiew meldet 188 russische Drohnen in einer Nacht. Ziel war wohl wieder die Energieversorgung, Strom- und Gasnetze. Es wird Winter und das war ja letztes Jahr auch schon so, die Strategie der Russen, die Bevölkerung so auch zu demoralisieren mit Angst, Kälte, Dunkelheit. Deutschland hat reagiert nach diesen Drohnenangriffen und der Zerstörung von dieser Infrastruktur und hat heute nochmal zusätzliche Millionen bereitgestellt, eben für Strom, Heizung und Warmwasser.
Wir wissen aber auch, dass Moskau neue Angriffe aus der Ukraine meldet, offenbar wieder mit Attackhams, so sagen sie es. Und dieses Mal geben die Russen auch zu, dass Luftwaffenstützpunkte von diesen US-Raketen getroffen wurden.
Ja, das haben sie bei den ersten Mal nicht gemacht. Zwei Soldaten verletzt, eine Radaranlage zerstört. Das ist das offizielle Wording aus dem Kreml zumindest. Aber Attackhams gleichzeitig wieder die Steilvorlage für den Kreml, für die alte Erzählung, der Westen eskaliert. Denn es sind ja US, es sind NATO-Raketen, die auf Russland fliegen.
Das war ja auch heute Thema im EU-Parlament, richtig?
Ja, richtig. Und auch da, sagen wir, wurde kontrovers diskutiert. Und ja, so bitter das klingt, einiges davon dürfte Putin gefallen haben. Vor allem die Äußerung von ganz rechts und ganz links. Jakob Meyer war bei der Debatte dabei.
EU-Kommissar Didier Reinders verweist auf die schon geleistete Unterstützung. Zuletzt 1,5 Milliarden Euro aus Zinsgewinnen auf in der EU eingefrorene russische Vermögenswerte. Aber das reiche nicht, weil Russland auf Kriegswirtschaft umgestellt habe und Militärhilfe von Nordkorea und dem Iran sowie maßgebliche Unterstützung von China bekomme. Wir müssen unsere Hilfe verstärken. Die Ukraine braucht dringend mehr Luftabwehr, mehr Munition und mehr Langstreckenwaffen. Unsere Unterstützung für die Ukraine muss ausgeweitet werden. Der CDU-Außenpolitiker Michael Gahler verweist auf den Einsatz von bis zu 12.000 nordkoreanischen Soldaten an der Grenze zur Ukraine. Eine neue Eskalationsstufe, sagt er.
Das zeigt, dass Russland in Wirklichkeit schwach ist. Es braucht Soldaten und Munition aus Ostasien, um seinen verbrecherischen Vernichtungskrieg fortzuführen. Wir müssen in dieser Phase des Krieges, wo nicht klar ist, wie sich die künftige amerikanische Administration verhalten wird, die verbleibende Zeit nutzen.
Gahler begrüßt die Entscheidung der USA, Großbritanniens und Frankreichs, Kiew-Angriffe mit weitreichenden Waffen auch auf Ziele in russischem Gebiet zu erlauben. Moskau wirft dem Westen deshalb eine Eskalation des Krieges vor. In der Debatte lehnt Özlem Demirel von der Linksfraktion Waffenlieferungen an die Ukraine ab. Die NATO-Mitgliedstaaten hätten durch ihre Militärhilfe für Kiew den Krieg verlängert, erklärt sie.
Wenn nicht der Putin-Administration oder der NATO-Administration jetzt tatsächlich die Sicherung durchknallen, dann ist jetzt schon klar, dass im nächsten Jahr verhandelt wird, um diesen Krieg einzufrieren. Das sagte auch Herr Selenskyj. Warum bitte rufen Sie dann jetzt nach noch mehr Waffen?
In dieser Frage sind sich die Fraktionen an den Rändern des EU-Parlaments ziemlich einig. Auch der AfD-Europaabgeordnete Peter Bistron verweist auf den ukrainischen Präsidenten.
Selbst Selenskyj sagt jetzt, er will Verhandlungen und eine diplomatische Lösung.
Frieden wollen wir alle, betont der französische Sozialist Raphael Glücksmann. Aber Frieden bedeutet nicht, sich dem Tyrannen zu unterwerfen, der den Krieg auslöst, oder diejenigen im Stich zu lassen, die sich ihm widersetzen. Seit Trumps Sieg in den Vereinigten Staaten hören wir überall die Musik des Verzichts und die Stimmen der Kapitulation. Auch der grünen Politiker Sergej Lagodinsky stellt sich seinen Kolleginnen und Kollegen von ganz links und ganz rechts entgegen. Er fordert sie auf, den Betroffenen direkt in die Augen zu schauen.
Das müssen Sie sich vergegenwärtigen, wenn Sie darüber schwadronieren, wenn Sie Putin verteidigen.
Wie beim grünen Politiker Lagodinsky klingt auch bei anderen in der Debatte die Sorge an, was aus der Ukraine-Hilfe wird, wenn Donald Trump ins Weiße Haus einzieht. Einige sprechen von entscheidenden Wochen und Monaten für den Kontinent.
Ein Bericht von Jakob Meyer über die meinungsstarke Debatte im EU-Parlament.
Meinungsstark, ja.
Genau, entscheidende Wochen für Europa, sagen da viele. Was würdest du sagen? Klingt das übertrieben?
Ja, Jakob Meyer hat den Beitrag so beendet, ne? Aber eigentlich ist es nicht übertrieben. Drei Gründe gibt's da eigentlich, ne? Die Lage an der Front, die wird langsam kritisch für die Ukraine. Das Institute for the Study of War in Washington meldet, dass die russischen Truppen im Donbass so schnell vorrücken wie noch nie. Also seit dem Einmarsch und in letzter Zeit hätten sie so viele Geländegewinne gemacht wie im gesamten Jahr 2023. Ja, und das sind Zahlen und Berichte nicht aus dem Kreml, keine Kreml-Propaganda, sondern das ist die Analyse eines US-Instituts, also besorgniserregend für die Ukraine.
Stichwort US. Zweitens, entscheidend für den Kontinent, der Faktor Trump und die Unsicherheit, wie viel militärische Unterstützung noch kommt aus den USA, wenn der Regierungswechsel durch ist.
Richtig, ne? Zweiter Aspekt, warum von entscheidenden Wochen die Rede ist. Und diese beiden Aspekte sind dann eben die Folge für das drittens entscheidende Wochen für Europa. Was macht Europa jetzt damit? Ja, und es wird mittlerweile ernsthaft auch diskutiert, mit EU- oder NATO-Soldaten in die Ukraine zu gehen. Und zwar möglichst schnell, damit Trump das nicht noch blockiert nach dem Regierungswechsel möglicherweise. Das alles ist Thema des NATO-Ukraine-Rats, der heute noch tagt, unter einem gewissen Handlungsdruck, ja, weil die Lage eben nicht besser wird.
Wir hören es, das ist also wirklich eine Menge los. Lass uns noch auf einen letzten Punkt schauen in diesem Update. Heute Abend stellt Altkanzlerin Merkel offiziell ihre Memoiren vor. Sie war ja Kanzlerin, als die Krim annektiert und Nord Stream Pipelines mit Russland gebaut wurden.
Ja, und das hat man in der Ukraine auch noch nicht vergessen. Merkels Erbe in Kiew, ist das nicht wirklich eine Liebesgeschichte? Rebecca Barth hat sich umgehört.
Zwar genießt Merkel bei vielen Menschen in der Ukraine Respekt, seit Beginn des russischen Angriffskriegs aber wird die ehemalige deutsche Bundeskanzlerin immer kritischer gesehen, erklärt der Osteuropa-Experte Andreas Umland.
Während der Kanzlerschaft Merkels war die Bewertung Merkels besser, weil sie sich tatsächlich sehr bemüht hat, etwa bei den Minsker Verhandlungen, und sie sich engagiert hat. Aber sie hat letztlich strategische Fehlentscheidungen getroffen, die diesen Krieg mit ermöglicht haben.
Im Gedächtnis der Ukrainerinnen und Ukrainer bleiben da vor allem zwei Entscheidungen: gegen eine Mitgliedschaft der Ukraine in der NATO und für den Bau der Gasleitung Nord Stream 2. Obwohl Russland schon damals die ukrainische Halbinsel Krim annektiert und einen Krieg in der Ostukraine entfacht hatte. Nord Stream 2, mittlerweile stillgelegt und illegal gesprengt, war von Anfang an ein Problem für die Ukraine. Noch schwerwiegender aber der NATO-Gipfel 2008 in Bukarest. Merkel setzt sich gegen einen Aktionsplan für die Mitgliedschaft der Ukraine ein. Ein solcher Plan hätte zwar keine endgültige Entscheidung für einen Beitritt bedeutet, kommt aber politisch dem letzten Schritt vor der Mitgliedschaft gleich. Eine positive Entscheidung im Jahr 2008 hätte den Krieg 2022 verhindern können, ist der heutige ukrainische Präsident überzeugt. Volodymyr Selenskyj hatte sich 2022 gerade erst die Spuren der Massaker in Bucha vor Ort angeschaut, als er am Abend an den NATO-Gipfel in Bukarest erinnert. In den 14 Jahren seit dieser falschen Annahme hat die Ukraine eine Revolution erlebt, 8 Jahre Krieg im Donbass und jetzt kämpfen wir im schlimmsten Krieg in Europa seit dem Zweiten Weltkrieg um unser Leben. Ich lade Frau Merkel und Herrn Sarkozy ein, Bucha zu besuchen und zu sehen, wozu die Politik der Zugeständnisse an Russland in 14 Jahren geführt hat, um die gefolterten Ukrainerinnen und Ukrainer mit eigenen Augen zu sehen. Побачити на власні очі закатованих українців і українок. Merkel aber hatte mit ihrer Entscheidung von 2008 eine Aggression Russlands gegen die Ukraine verhindern wollen. So schreibt sie es in ihrer Biografie, die Zeit in Auszügen vorab veröffentlichte. Zwischen Aktionsplan und tatsächlicher Mitgliedschaft liegen oft Jahre. Die hätte Russland nutzen können, so Merkels Logik. Andreas Umland widerspricht.
Diese Argumentation Merkels wäre gerechtfertigt, wenn diese Zwischenzeit genutzt worden wäre von Deutschland, um die Ukraine zu unterstützen beim Aufbau etwa einer Kriegswirtschaft, beim Aufbau einer Armee. Aber es hat eben keine Alternative zu dem Beitritt der Ukraine zur NATO gegeben, sondern es hat letztlich nur ein Überlassen der Ukraine und auch Georgiens in dieser Grauzone in Osteuropa gegeben. Und keine wirkliche kohärente Strategie.
Heißt es im Bericht von Rebecca Barth. Und das war Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine mit den wichtigsten Informationen aus unserer Nachrichtenredaktion. Jeden Tag, morgens und nachmittags aktuell als Podcast. Also gerne abonnieren, zum Beispiel in der ARD Audiothek.
Danke, Bilat, und schönen Abend.
Vielen Dank, Thomas.